Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Seit 10 Jahren unterstützt das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste die Provenienzforschung im Bund, in Ländern und Kommunen. Viel wurde erreicht in dieser Zeit, sagte der Vorstand des Zentrums Gilbert Lupfer heute im Deutschlandfunk.
Als Erfolg kann man einfach bezeichnen, dass es inzwischen nur noch wenige Museen gibt, die sich nicht an der Provenienzforschung beteiligen. Dass die dezentrale Provenienzforschung, die wir fördern, die wir anregen und dann auch mit Bundesmitteln finanzieren, jetzt einfach beim Großteil der Museen angekommen ist. Das hat sich verändert. Es sind nicht mehr nur die großen Kunstmuseen, die Provenienzforschung machen. Das sind auch kleine Stadtmuseen, das sind technische Sammlungen, das sind Unisammlungen. Jetzt ist Provenienzforschung tatsächlich in der Breite der Museen angekommen.
Sagt Gilbert Lupfer. Wie der Erfolg genau aussieht, welche Baustellen es noch zu bearbeiten gilt, wir werden darüber sprechen. Dann lassen wir uns erklären, wie der Ausstellungsneubau Welt der Versuchungen in Erfurt aussehen wird. Der Architekturwettbewerb dazu wurde jetzt entschieden. Und wir hören, wie in Darmstadt über künstliche Intelligenz und Autorenschaft diskutiert wurde. Das klingt zunächst ein bisschen abstrakt, aber das Thema ist sehr, sehr wichtig und auch sehr konkret. Wir werden es gleich erfahren. Die Gesellschaften stecken mittendrin in umfassenden Transformationsprozessen. Wir Menschen können nur hoffen, dass wir es irgendwie hinkriegen, die Klimakatastrophe abzuwenden, dass wir die Wirtschaft zu einer wirklichen Nachhaltigkeit transformieren. Was werden wohl unsere Enkel sagen, wenn sie erwachsen sind? Werden sie sagen, ihr habt genau gewusst, was geschieht und ihr habt nicht wirklich entschieden gehandelt? Ihr habt die Proteste kriminalisiert und die Milliardengewinne der fossilen Industrie akzeptiert? Und was werden unsere Nachkommen sagen, wenn sie in 50 Jahren zurückblicken und sehen, wie raumgreifend die künstliche Intelligenz das Leben von uns Menschen verändert hat? Auch das eine gewaltige Transformation. Seit rund 3 Jahren alarmieren ChatGPT und andere sogenannte Programme der künstlichen Intelligenz Kulturschaffende weltweit. In den USA und Europa finden zurzeit mehr als 30 Gerichtsverfahren statt, bei denen KünstlerInnen gegen die Hersteller sogenannter generativer KI vorgehen. Der Grund? Die Produzenten dieser Computertechnologien haben ihre Programme mit kreativen Inhalten gespeist, die sie im Internet eingesammelt haben, ohne die Urheber dieser Inhalte zu fragen oder gar an den Gewinnen zu beteiligen. In Darmstadt findet jetzt eine 2-tägige Tagung statt, bei der Schriftstellerinnen und Schriftsteller gemeinsam mit Wissenschaftlerinnen und Beamten der EU-Kommission darüber diskutieren, wie Urheberrechte in Zeiten von ChatGPT und Co. geschützt werden können. Ludger Fittgau beobachtet für uns die Veranstaltung. Er ist jetzt zugeschaltet. Herr Fittgau, guten Abend.
Guten Abend, Herr Rücke.
Viele Künstlerinnen und Künstler haben sich der Initiative Urheberrecht angeschlossen. Sie haben sich zusammengeschlossen. Diese Initiative war neben der TU Darmstadt und der VG Wort heute Mitveranstalterin dieser Tagung. Welche zentrale Botschaft kam denn von dieser Initiative?
Im Grunde die Botschaft, die Sie auch schon gerade in der Anmoderation gebracht haben, es ist wirklich ein gesellschaftliches Problem, das da vorhanden ist. Es ist nicht nur ein Thema für die Urheber oder Urheberinnen und für kleine Gruppen von Kreativen, sondern für die gesamte Gesellschaft. Das hat der Sprecher der Initiative Urheberrecht, Matthias Hornschuh, so gesagt.
Es ist ein Skandal, dass wir gezwungen sind, diesen ganzen Wahnsinn anhand des Urheberrechts zu diskutieren. Die Probleme, die wir zu diskutieren hätten, sind keine dieses Rechts. Es ist vielmehr den FachvertreterInnen des deutschen und europäischen Urheberrechts vorzuwerfen, dass sie ihre Kräfte im technokratischen Klein-Klein binden, während vor unser aller Augen Diebstahl und Enteignung in menschheitsgeschichtlich unbekanntem Ausmaß stattfinden. Das eigentliche Problem ist kein urheberrechtliches, sondern ein gesellschaftliches. Wir müssen darüber reden, wie eine Wissensgesellschaft eigentlich funktionieren soll, in der kulturelle, geistige Arbeit nicht als Arbeit anerkannt wird und daher auch nicht als solche behandelt wird. Und wir müssen darüber reden, wer die gesamtgesellschaftlichen Kosten einer Technologie tragen soll, deren Einsatz und Verbreitung nicht auf gesellschaftlichem Konsens beruht und deren gesamtgesellschaftlicher Nutzen fraglich ist.
Matthias Hornschuh ist Musiker, Komponist, aber er hat eben auch jetzt den Schulterschluss mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Darmstadt zum Beispiel gesucht heute.
Im November hat die Musikverwertungsgesellschaft GEMA erstmals in Deutschland eine Klage gegen OpenAI, also den Hersteller von ChatGPT, eingereicht. Es geht um Liedtexte, die das KI-Programm ohne Verträge mit den UrheberInnen benutzt haben soll. Wie wurde denn diese Musterklage, Herr Fittgau, heute in Darmstadt diskutiert?
Das wurde sehr positiv aufgenommen, weil natürlich ist die GEMA eine große Verwertungsgesellschaft, die als Institution ja auch Macht hat. Man hat gesagt, das ist ein strategisches Mittel, diese Musterklage, die jetzt in München eingereicht worden ist, aber die bis zum Europäischen Gerichtshof gehen kann. Ein strategisches Mittel, um die Politik zu bewegen. Also das ist nicht nur ein Rechtsstreit, sondern geht es auch darum, wirklich zu mobilisieren anhand dieser Klage. Es wurde sehr, sehr positiv aufgenommen. Auch die EU ist sozusagen als Beraterin dort engagiert. Paul Nemitz, der EU-Vertreter, hatte auch die Autoren und Autorinnen aufgefordert, Musterklagen zu machen. Und Nina George, die Sprecherin des European Writers Council, erinnerte an seinen Appell.
Du hast uns außerdem gefragt, seid ihr bereit für Prozessführung, Musterklagen? Wer ist dafür bereit? Wie können wir das sicherstellen? Du hast uns gesagt, ihr müsst darauf achten, dass Regulationen nicht von denen mitverfasst werden, die reguliert werden sollen. Dies gilt insbesondere für EU-Gremien. Es kann nicht sein, dass in einem Ethiker-I-Rat 48 Nicht-Ethiker der Industrie sitzen von 50.
Also Paul Nemitz selber EU-Beamter, aber sieht das kritisch, dass natürlich die Lobbyorganisationen der Industrie in der EU sehr stark sind. Und er möchte eben auch die Kreativen dagegen stärken.
Die Verwertungsgesellschaft Wort, also kurz VG Wort, die vertritt die Interessen vieler Autorinnen und Autoren und die geht ein bisschen anders vor. Die VG Wort, die schließt inzwischen Verträge ab mit Firmen, die KI-Programme verwenden. Was steht denn in diesen Verträgen? Wie wurde dann dieses Thema während der Tagung diskutiert?
Das führte zu einer gewissen Kontroverse, weil es natürlich eine Menge Kreative gibt, auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sagen, muss man denn jetzt wirklich mit KI-Unternehmen Verträge schließen? Die wollen uns doch eigentlich abschaffen, unsere Kreativität, unsere Produktivität sozusagen beenden. Muss man da Verträge schließen? Aber da argumentierte Robert Staats von der Verwertungsgesellschaft Wort damit, dass er sagt, in Teilbereichen kann man da möglicherweise doch was erreichen.
Am Ende war dann der Vorschlag, zumindest zu starten mit einer Unternehmenslizenz, die vorsieht, dass in Unternehmen, zunächst mal in Deutschland, jedenfalls was jetzt die VG-Wort-Lizenzierung angeht, in Unternehmen, wo unternehmensinterne KI gebaut wird, unter Verwendung von urheberrechtlich geschützten Werken, spezifische Unternehmens-KI gebaut wird und dann natürlich auch genutzt wird. Und Gegenstand dieser Lizenzierung sind rein unternehmensinterne Nutzungen. Das darf nicht rausgegeben werden, das darf nicht in irgendeiner Weise weiterverbreitet werden. Es geht also nicht darum, ein Unternehmen OpenAI zu lizenzieren. Es geht nicht um ChatGPT, sondern es geht tatsächlich um diese spezielle unternehmensinternen KI-Anwendungen.
Und auf Nachfrage sagte Robert Staats, das sind vor allen Dingen Pharmaunternehmen, also Biotechnologie- und Pharmaunternehmen in Deutschland, mit denen die VG Wort jetzt solche Verträge abschließt.
Wichtige Gesetzgebung in Sachen KI gibt es auch gerade auf der EU-Ebene. Und Sie haben ja auch das schon erwähnt im Zusammenhang mit den Musterklagen, Herr Fittgau. Wie sehen denn Kreative in Kunst und Wissenschaft die Aktivitäten in Brüssel?
Sehr positiv. Also Brüssel ist so ein bisschen ein Bündnispartner für die Kreativen durch die AI-Gesetzgebung. Da wurde sogar Ursula von der Leyen positiv erwähnt, die eben auch darauf gedrungen hat, jetzt noch in der letzten Amtszeit, ist ja jetzt gerade wieder neu ins Amt gekommen, da Gesetzgebung einzuleiten. Und Paul Nemitz, den ich schon erwähnt hatte, der sagt aber trotzdem, muss die kreative Klasse mehr tun als nur Geld fordern, denn sie wird enteignet und wird nochmal sehr grundsätzlich.
Es ist natürlich ja immer besser im politischen Diskurs nicht nur zu sagen, wir wollen hier unser Geld haben, ja, und wir haben hier unsere Sektorinteressen, sondern was ist eigentlich der größere Zusammenhang? Und was mich dabei interessiert und vielleicht auch andere, ist die Frage, kann eigentlich eine Demokratie, kann eigentlich ein Rechtsstaat damit leben, dass die kreative Klasse enteignet wird, dass ihnen ihre angestammten erarbeiteten Rechte geraubt werden und dass damit im Zweifel auch die menschliche Kreativität sich in der Gesellschaft reduziert, es reduziert sich Pluralität, es reduziert sich das Frische, das Neue in allen Bereichen der Kultur.
Also im Grunde eine Gegenposition zur reinen Kommerzialisierung in dem Feld. Also das ist eine Stimme, die man aus der EU ja bisher selten gehört hat und die heute sehr positiv angenommen wurde.
Wirklich sehr, sehr wichtige Fragen, die da besprochen werden. Urheberrecht in Zeiten von ChatGPT und Co. Eine Tagung an der TU in Darmstadt. Und morgen wird dort auf dieser Tagung noch die Darmstädter Erklärung verabschiedet. Empfehlungen werden das sein zur Zukunft von Autorschaft in Literatur und Wissensarbeit. Und an dem Text dieser Darmstädter Erklärung wird wohl noch gefeilt. Ludger Fittgau hat uns von dieser Tagung berichtet. Ich danke Ihnen, Herr Fittgau. Guten Abend.
Guten Abend.
Was haben Gemälde und ein Feuerwehrwagen, Mode und ausgestopfte Tiere, Tapeten und Beerdigungskultgegenstände gemeinsam? Alle diese Gegenstände können gesammelt und ausgestellt werden, in Vitrinen, in einzelnen Räumen oder auch in ganzen Museen. Die Vielfalt der Sammlungen und Ausstellungshäuser ist sehr, sehr groß. Aber wie kann man Gefühle ausstellen, Emotionen, Leidenschaften? Wie kann man das Thema Sucht ausstellen? Das sind wahrlich keine Gegenstände. Diese Frage stellt sich, wenn man liest, dass jetzt in Erfurt ein Ausstellungshaus für 20 Millionen Euro gebaut werden wird, das genau dies zum Thema haben wird, die Sucht. In einem Architekturwettbewerb wurde jetzt entschieden, wer dieses Haus baut. Wie dieses Ausstellungshaus Welt der Versuchung genutzt und wie es aussehen wird, das wird uns nun Susan Rockweiler erklären. Sie ist die Vorsitzende der Stiftung Welt der Versuchung und war Mitglied in der Jury, die über den Entwurf entschieden hat. Sie ist jetzt am Telefon. Guten Abend, Frau Rockweiler.
Guten Abend.
Die Thüringer Allgemeine hat geschrieben, es werde ein spektakuläres Haus, das das Berliner Büro AFF Architekten entworfen hat. Das macht natürlich neugierig. Was ist denn das Spektakuläre daran? Wie sieht es denn zunächst einmal vielleicht von außen aus?
Also ich glaube, das Erste, was man sich vorstellen muss, wie es jetzt im Moment aussieht. Also die Baufläche ist eine Brachfläche, die als Parkplatz genutzt wird. Und wir sind eigentlich in der Altstadtnähe, aber 1980 wurden diese Häuser abgerissen und stattdessen wurden Plattenbauten erbaut. Und bis heute ist dieses Areal für die Erfurterinnen und Erfurter noch eine richtige Narbe. Mhm. Und da auf diese Parkplatzbrache dürfen wir bauen. Dieser Bau, Sie stellen sich einfach vier Würfel vor, die Sie zusammenschieben, langgestreckt. Allerdings, der mittlere Würfel ragt so ein bisschen nach Osten raus. Das ist quasi die Grundkubatur und das Sockelgeschoss. Da können Sie in die Ausstellungsflächen reinschauen. Da sehen Sie Workshop-Räume, also Menschen, wie sie eben bildnerisch schaffen oder Musik machen oder performen. Im mittleren Bereich ist der Eingangsbereich. Wenn Sie eintreten, kommen Sie in einen großen Lichthof. Und rechts davon ist ein Café und das Ganze verbindet sich in einer grünen Landschaft, weil natürlich auch Landschaftsarchitekten involviert waren.
Also in dieses Gebäude reinschauen, sagen Sie, das heißt, das sind große Fenster, das sind ja transparente Strukturen.
Ja, also unten das Sockelgeschoss ist komplett transparent und oben ist es eine Konstruktion, sehr, sehr spannend, aus Holz, aus großen Fenstern. Und diese Holzkonstruktion ist verkleidet mit so einer Art Schuppen und zwar aus recyceltem Glas. Also es sind Schindeln, die dicht aneinander sind und auch übereinander gelagert sind. Also es sieht wirklich aus so ein bisschen wie Schuppen eines brillant leuchtenden Fisches.
Also das glitzert auch so vielleicht sogar ein bisschen im Dunkeln?
Also im Dunkeln habe ich es noch nicht gesehen. Ich kenne es nur von Bildern, da ist es tagsüber. Aber es schimmert auf jeden Fall. Es schimmert nicht aufdringlich, sondern ich finde, es schimmert sehr wertvoll.
Jetzt wollen wir doch vielleicht mal in das Gebäude hineingehen, gedanklich, Frau Rockweiler. Die entscheidende Frage ist natürlich, wie wird dieses Haus genutzt? Rund 3500 Quadratmeter Ausstellungsfläche wird es geben. Welche Möglichkeiten müssen denn diese Räume bieten?
Die müssen einfach einladend sein. Das ist das Erste. Sie haben es richtig anmoderiert. Es geht um Sucht. Es geht um Suchtprävention. Wir alle sind umgeben von vielen Versuchungen, von der Schokolade jetzt zur Weihnachtszeit angefangen, bis zum Glas Wein, Bier oder wenn wir feiern gehen, keine Ahnung, Ecstasy oder sogar noch andere Drogen, die wir nehmen können. Aber auch Kaffee zum Beispiel oder eben auch Social Media. Zählt noch nicht zur Sucht, aber ist im Fokus der Verhaltenssuchtforscher. Also wir sind umgeben von Süchten und dieses Thema ist ein Tabuthema. Mhm. Es ist sehr schambehaftet und keiner sagt gern, es sei denn, wir lachen drum, ja, ich bin schokoladensüchtig, dann lacht man mal zur Weihnachtszeit. Aber letztlich ist es ein Thema, was einfach nicht in der Gesellschaft diskutiert wird, sondern selbst in Familien ein Tabuthema ist. Und das rufen wir auf und wir machen, wenn Sie fragen, was erlebt man, wenn man reingeht, Sie werden eben ein helles Haus erleben und im Mittelpunkt ist Kunst und Wissenschaft, das sind die zwei Säulen. Also was passiert, wenn Sie von etwas nicht mehr lassen können, was passiert da in Ihrem Gehirn? ein Gehirnraum ist essentiell für dieses Haus, dann verstehen sie eben auch, warum greife ich jetzt plötzlich nach dem Weinglas oder warum kann ich jetzt irgendwie, muss ich die ganze Tafel Schokolade aufessen oder noch eine dritte? Also das ist das eine und das andere ist einfach die Kunst, weil die Kunst uns einfach viel Freiraum bietet.
Sie sagen also, mit Kunst und Wissenschaft wollen Sie auf Suchtgefahren aufmerksam machen, auf dieses Tabuthema. Hat das einen pädagogischen Ansatz insgesamt?
Ja, aber einen subtilpädagogischen. Also wir haben jetzt eine Ausstellung abgespielt, sie hieß Be Like Me, Social Media und ich. Im Zentrum war Social Media und eigentlich alles, was diese drei Worte, Be Like Me, also sei, irgendwie wirklich sich zu spüren, zu sein, ist ja auch im Smartphone-Alter essentiell. Like, also diese Likes, die Herzchen, die Emojis, die wir quasi dann versenden oder die wir auch sammeln, wenn wir einen Post abgesetzt haben oder hoffen, dass wir das bekommen. Und eben Like Me, Be Like Me, also sei, wenn ich Influencerin sei, einfach so ein bisschen so wie ich, dann kannst du auch erfolgreich sein.
Also dieses neue Haus, das gibt's noch nicht, Frau Rockweiler, aber Sie haben schon Erfahrung gemacht mit solchen Ausstellungen. Wie kommt denn dieses Thema bei den Erfurtern an?
Sehr gut. Also die Social-Media-Ausstellung, die lief 11 Wochen. Wir hatten 3.800 junge Menschen da. Also sehr viele Schulklassen sind zu uns gekommen. Insgesamt 5.200 Besuchende. Und alle sind total begeistert wieder nach Hause gegangen. Allerdings also nicht nur begeistert, sondern eben auch nachdenklich. Und das ist eigentlich unser Ansatz. Also nicht zu belehren, deshalb also ein bisschen pädagogisch sicherlich, aber eigentlich aus dem eigenen Antrieb, wenn ich Dinge weiß, wenn ich sie einschätzen kann, wenn ich was spüre, dann merke ich auch, aha, okay, da muss ich vielleicht aufpassen.
Sie wollen mit diesem Haus und diesem Thema Menschen in ganz Deutschland ansprechen, doch einladen, nach Erfurt zu kommen. Wie kann es denn weit über die Stadtgrenzen hinaus gelingen, diese Menschen neugierig zu machen?
Ja, das ist sicherlich eine Aufgabe. Also das Erste ist, dass wir die nächste Ausstellung es vielleicht schaffen, in 2, 3 anderen Bundesländern noch zu zeigen. Bei der nächsten Ausstellung werden wir uns mit der Teillegalisierung von Cannabis beschäftigen. Ich glaube, auch ein sehr aktuelles und kontrovers diskutiertes Thema. Und wir werden die Ausstellung so bauen, dass man eben Module wirklich auf Wanderschaft schicken kann. Ich glaube, das ist gut, dass dann eben auch andere von uns hören. Dann ist es so, dass jetzt in diesen, also es ist jetzt unsere zweite Ausstellung, die wir mit diesem Ansatz probiert haben. Und sämtliche Länder, also es gibt einen Bund-Länder-Kreis, die sind zu uns gereist und haben sich eben die Ausstellung angeschaut. Und das Interesse ist groß.
Ich hatte es am Anfang unseres Gespräches gesagt, dieses Haus wird ungefähr 20 Millionen Euro kosten und das in diesen Zeiten. Da stellt sich selbstverständlich die Frage, woher kriegen Sie dieses Geld? Wie konnten Sie das auftreiben?
Also wir bekommen die 20 Millionen für Bau und Einrichtung des Hauses des Bundes. Und wenn Sie bedenken, was kostet denn die Volkswirtschaft einen Mensch, der quasi suchtbetroffen ist und wie viel Leid hat er zu erleiden, aber auch die Familie, seine Umgebung? Da sind, glaube ich, 20 Millionen sehr gut investiert. Also mir fällt jetzt gerade eine Zahl ein. 2023 sind 74.000 Menschen verstorben aufgrund der Folgen vom Alkoholismus und die Volkswirtschaft hat das so ungefähr 57 Milliarden Euro gekostet. Also die Folgekosten sind einfach enorm und jeder Mensch, den man davon bewahren kann, da ist jeder Cent sehr gut eingesetzt.
Also leuchtet unmittelbar ein, wie wichtig so ein Haus ist. Frage zum Schluss, wann wird dieses Haus eröffnet werden? Was gibt's da so für eine Schiene? Sie haben ja jetzt also sozusagen den Wettbewerb entschieden, jetzt wird er umgesetzt, das Ergebnis.
Also jetzt geht es erstmal noch in Verhandlungen. Wir haben 1., 2., 3. Preis. 1. Preis hat AFF gewonnen und eigentlich würden wir sehr gern dieses Haus umsetzen. Und geplant ist, dass wir 2027 eröffnen. Wir hoffen, dass der Baugut es gut mit uns meint.
Das Berliner Büro AFF Architekten hat den Wettbewerb gewonnen für das Ausstellungshaus Welt der Versuchung. Susan Rockweiler ist die Vorsitzende der gleichnamigen Stiftung. Sie hat uns die Hintergründe erklärt. Frau Rockweiler, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Digitale Datenbänke sind nicht nur für Historiker, sondern auch für interessierte Laien eine ganz große Errungenschaft. So kann man zum Beispiel im Lexikon verfolgter Musiker und Musikerinnen der NS-Zeit umfangreich recherchieren über das jüdische Musikleben in Deutschland. Da finden sich gerade nicht nur die berühmten Musiker, sondern im Prinzip alle Berufsmusikerinnen und Musiker, die vom NS-Terror betroffen waren, vorausgesetzt, ihre Biografien wurden recherchiert. Bei einem gedruckten Lexikon würde man da rein quantitativ schnell an Grenzen stoßen. Eine digitale Datenbank online gestellt ermöglicht einen umfassenden Zugriff. Eine nicht vergleichbare, aber ebenso wichtige historische Quelle bietet jetzt eine App, die gerade entwickelt und im kommenden Jahr freigeschaltet wird, der digitale Atlas NS-Verbrechen. Dabei geht es um das Erinnern an Verbrechen, die zwischen 1933 und 1945 von NS-Organisationen und auch von einzelnen Tätern begangen wurden. Sebastian Engelbrecht stellt uns diese App vor.
Bisher waren die Dokumente nur Historikern zugänglich und auch sie mussten Anträge stellen, um an die Datenbank heranzukommen. Jetzt soll das Wissen über nationalsozialistische Verbrechen leicht zugängliches Allgemeingut werden. 25.000 Fälle von NS-Verbrechen geschehen an 8.000 Orten in Deutschland, sind in einer App auf einer Karte verzeichnet. So können alle Interessierten selbstständig mit ihrem Handy die Geschichte erforschen. Die Idee hatte Wolfgang Haug aus dem bayerischen Landsberg am Lech. Er kam zur Vorstellung seines Projekts nach Berlin in die Gedenkstätte Deutscher Widerstand.
Es sind alle Akten zugänglich, die NS-Verbrechen von 1933 bis 1945 beinhalten, die nach 1945 in Ost- und Westdeutschland gerichtlich verfolgt, verhandelt oder auch abgeurteilt wurden.
Wolfgang Haug ist eigentlich Künstler und nennt sich Kulturinitiator. Die App Digitaler Atlas NS-Verbrechen, auch Nazi-Crimes-Atlas genannt, ist ein Projekt von Haugs Verein, die Kunstbaustelle in Landsberg am Lech. Der Ort, an dem Hitler 1924 in Festungshaft saß, ist seit langem Wallfahrtsort von Neonazis. Haug versucht in Landsberg eine NS-kritische Tradition zu etablieren, unter anderem mit der neuen NS-Verbrechens-App. 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind bei der Kunstbaustelle in Landsberg damit beschäftigt, die App zu entwickeln und die Dokumente für den Atlas der Verbrechen zugänglich zu machen. Der Gesamtetat für das Projekt beträgt 780.000 Euro. Sie kommen von der bundeseigenen Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft mit Sitz in Berlin.
Die Nutzung ist einerteils pädagogisch gedacht, soll aber auch die Partizipation anregen. Es geht aber auch darum, dass natürlich Menschen in ihrer Nachbarschaft, in ihrem Ort selbst entdecken können, gibt es bei uns dokumentierte Fälle von NS-Unrecht.
Wer über die App zu NS-Verbrechen forschen will, kann sich an sogenannten Tatkomplexen orientieren. Pogrome, Denunziationen, Verbrechen an politischen Gegnern, sogenannte Euthanasie und andere. Einen Schwerpunkt der Dokumentation bilden die Verbrechen im Zuge der Novemberpogrome von 1938, wie Katharina Erlenwein vom Nazi Crimes Atlas an einem Nürnberger Beispiel zeigt.
Da ist eine ganz ausführliche Tatbeschreibung von dem Befehl an die SA-Leute, die sich dann treffen auf dem zentralen Hauptmarkt, 600 Mann stark, und dann in den Süden der Stadt laufen, um zur Synagoge zu gehen, dort mit Brandbeschleunigern zunächst die Synagoge innen zu zerstören und dann mit Benzin das Feuer zu entfachen.
Die App bietet nur einen winzigen Ausschnitt aus den Verbrechen der Nationalsozialisten. Alles, was jenseits der heutigen deutschen Grenzen geschah, kommt nicht vor. Ein Grund für Wolfgang Haug, über künftige Erweiterungen nachzudenken.
Wenn wir jetzt die App für Deutschland auf den Weg bringen, ist es ein erster großer Meilenstein, um das zu qualifizieren, also den Umgang. Wir haben in der Datenbank noch über 25.000 Daten dokumentierter Fälle außerhalb von Deutschland, für die wir einerseits dann Partner suchen. Das nächste könnte zum Beispiel in Österreich sein, wo es schon ähnliche Bestrebungen gibt, um zumindest auch diese Dokumentation vorzubereiten.
Und noch etwas fehlt. Die App mag noch so gut sein, aber erst Interesse an der Geschichte und Empathie werden dazu führen, dass Menschen sie nutzen. Das meint jedenfalls Eva Quistorp, ehemalige Europaabgeordnete der Grünen, die bei der Vorstellung dabei war.
Darum glaube ich, dass solche Informationsprojekte, die moderne Informationsmittel nehmen, dringend ergänzt werden müssen durch das Wissen, wie denn überhaupt Empathie mit den Juden als Opfern, mit Roma als Opfern, mit auch Christen als Opfern, also mit den verschiedenen Opfern des Nationalsozialismus und der Gewaltdiktatur entstehen können.
Übrigens, noch ist sie gar nicht verfügbar, die App Nazi Crimes Atlas. Interessenten müssen sich noch bis zum kommenden Mai gedulden.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen jetzt von Viktoria Eglau.
Mehrere NS-Gedenkstätten in Deutschland planen, die Social-Media-Plattform X zu verlassen. Wie das Haus der Wannsee-Konferenz in Berlin ankündigte, legt es zusammen mit anderen Gedenkstätten ab Freitag die entsprechenden Konten still. Man schließe sich damit einem Aufruf der Initiative Not One More Word, zu Deutsch kein einziges Wort mehr, an. In diesem Aufruf internationaler Gedenkorte heißt es, dass sie einst auf Twitter eine produktive Kommunikation zur Unterstützung ihrer Arbeit führen konnten. Seit unter Elon Musk die Plattform zu X wurde, florierten jedoch Fehlinformationen, Verzerrungen und Missbrauch. Deshalb sei es an der Zeit, mit dem Posten auf X aufzuhören. Der ehemalige Sternreporter Gerd Heidemann ist mit 93 Jahren gestorben. Bekannt wurde der Journalist vor allem durch den Kauf der angeblichen Tagebücher Adolf Hitlers, die sich später als Fälschung herausstellten. 1983 hatte der Stern den angeblichen Sensationsfund veröffentlicht. Heidemann hatte die Tagebücher für das Magazin gekauft, das dann Auszüge daraus veröffentlichte. Partner waren andere Medien wie die Londoner Times. Für 62 Bände hatte der Stern 9,3 Millionen D-Mark bezahlt. Wenig später stellte sich heraus, dass die Tagebücher eine Fälschung waren. Heidemann wurde vom Stern entlassen. Hinter der Fälschung steckte der Aktionskünstler und NS-Devotionalienhändler Konrad Kujau, der 1985 für den Betrug zu 4,5 Jahren Haft verurteilt wurde. Der Journalist Heidemann wurde zu 4 Jahren und 8 Monaten verurteilt, weil er Teile des Geldes unterschlagen haben soll, was er bis zu seinem Tod vehement bestritt. Zwei schon in der DDR prominente Kunstschaffende sind in Dresden mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Der sächsische Liedermacher Gerhard Schöne und der bildende Künstler und DDR-Oppositionelle Thomas Ranft bekamen die Orden von Sachsens Ministerpräsident Kretschmer überreicht, stellvertretend für den Bundespräsidenten. Außerdem wurde der ehemalige Leiter des Leipziger Mendelssohn-Hauses Jürgen Ernst geehrt. Er hat sich um das Erbe des Komponisten Felix Mendelssohn Bartholdy verdient gemacht. Im österreichischen Linz zeigt die Pussy Riot-Mitbegründerin Nadja Tolokonnikova derzeit ihre erste museale Einzelausstellung. Jetzt ist die Schau in der Linzer Gnadenkapelle, wie die Zeitung Der Standard berichtet, Ziel einer Vandalismusattacke geworden. Eine Glastür der Kapelle wurde mit einem Stein eingeschlagen und zerstört. Mit ihrem Kunstwerk Pussy Riot Sex Dolls wollte Tolokonnikova Sexpuppen, Spielzeug für Männer, zu einem Symbol weiblichen Widerstands umdeuten. Sowohl die Puppen selbst als auch ihre Platzierung in der Kapelle verweisen auf die 2012 von Pussy Riot durchgeführte Aktion in einer Kirche in Moskau, die zur Verhaftung Tolokonnikovas führte. Die Künstlerin interpretierte die Tat als gezielten Akt fundamentalistischer Aggression.
Beim Thema Raubkunst denken wir in erster Linie an die Kunst, die die Nazis geraubt haben. Weniger bekannt ist, dass auch in der DDR der Staat Bürgern Kunst geraubt und damit Geschäfte gemacht hat. Da wurde zum Beispiel ein Kunstsammler unter fadenscheinigen Gründen mit einer völlig überzogenen Steuernachzahlung in Millionenhöhe konfrontiert. Und kurz darauf stand die Stasi vor der Tür und hat die private Kunstsammlung konfisziert. Gewissermaßen eine kalte Enteignung. Beide Themen, Nazi-Kunst und DDR-Raubkunst, werden am Deutschen Zentrum für Kulturgutverluste in Magdeburg erforscht. Das große Stichwort dazu natürlich die Provenienzforschung. Seit 10 Jahren gibt es das Zentrum und das wurde heute mit einer Festveranstaltung gefeiert. wie wichtig die Arbeit ist, die in Magdeburg gemacht wird, was erreicht wurde, welche Fragen noch offen sind, das wird uns nun Stefan Kolldorf erklären. Herr Kolldorf, guten Abend.
Guten Abend.
Anlass für die Gründung im Januar 2015 war die Erkenntnis, dass es eine Professionalisierung geben müsste. Das bedeutet mit anderen Worten, die Arbeit war damals nicht so konsequent vorangegangen, wie es seit den sogenannten Washingtoner Erklärungen von 1998 eigentlich hätte laufen müssen. Welche Defizite gab es denn damals?
Naja, es gab die typische deutsche Kultur-Kleinstaaterei. Das heißt, in vielen Museen in den Ländern wurde parallel gearbeitet. Also man hat geforscht zu denselben betroffenen Sammlerinnen, zu den Händlern, zu den Auktionshäusern. Man hat sich aber wenig ausgetauscht. Man hat zu Transporten, zu Wegen geforscht, die die Kunstwerke genommen haben, ohne voneinander zu wissen. Dann gab es einen sehr, sehr engagierten Arbeitskreis Provenienzforschung, in dem sich Provenienzforscherinnen und Provenienzforscher aus Museen, aber auch Privattätige organisiert hatten. Die haben wieder eigene Dateien angelegt. Es gab unterschiedliche Mittel, finanzielle Mittel in unterschiedlicher Höhe für die Forschung. Also man musste schon Glück haben und in der richtigen Stadt oder im richtigen Land leben, um da vernünftig arbeiten zu können.
Also das ist der Ausgangspunkt. Hat sich das denn in den vergangenen 10 Jahren jetzt verbessert?
Also eigentlich schon. Es gab 400 Projekte zur Provenienz, also zur Herkunftsforschung. 60 Millionen Euro sind dazu ausgegeben worden. Es gibt aber immer noch die verschiedenen Herangehensweisen in den unterschiedlichen Ländern. Also in Bayern ist die Frage, ob etwas restituiert wird, immer noch von anderen Faktoren abhängig als zum Beispiel in Hamburg oder in Berlin. Es wird in vielen Ländern, in allen inzwischen die Forschung gefördert, aber die Entscheidung, was denn mit dieser Forschung jetzt geschieht, mit den Ergebnissen, die liegt in vielen Ländern und Kommunen eben nicht mehr bei der Wissenschaft, sondern bei der Politik. Auch das ist nicht vereinheitlicht worden. Und schließlich wird meiner Meinung nach auch nicht immer ausreichend kontrolliert, was mit den Mitteln denn geschieht. Wir haben das gerade am Beispiel Hannover im Podcast Tatort Kunst mal beleuchtet. Da sind sehr früh über 30.000 Euro für Forschung zu einer bestimmten Sammlung geflossen. Ergebnisse liegen aber bis heute nur sehr fragmentarisch vor.
Der Begriff Kulturgutverluste, der deutet ja schon an, dass weitere Themen dazugekommen sind oder dazukommen sollten. Das Thema DDR hatte ich ja schon erwähnt, Herr Kolldorf.
Ja, und es geht auch seit einigen Jahren um die sogenannten kolonialen Kontexte. Also um die Frage, was ist aus den ehemaligen deutschen Kolonien nach Deutschland gekommen und befindet sich heute in öffentlichen Museen hier. Das sind nicht nur Kunstwerke, das sind zum Teil auch religiöse Gegenstände, aber auch die sogenannten Human Remains. Also es sind auch Schädelfragmente, es sind Knochen, es sind Skelette nach Deutschland gebracht worden.
Wir sollten, Herr Kolldorf, bei diesem Thema natürlich auch über das Stichwort Föderalismus sprechen. Und Sie hatten ja schon die deutsche Kleinstaaterei erwähnt. Der frühere Kulturstaatsminister Michael Naumann hat die Kulturhoheit der Länder im Jahr 2000 mal als Verfassungsfolklore bezeichnet und sich mehr Kulturkompetenz für den Bund gewünscht. Gibt es denn da eine Balance zwischen dem Bund, den Ländern und ja auch den Kommunen?
Ja, schon. Und das liegt sicherlich auch daran, dass sich spätestens seit Monika Grütters der Bund finanziell sehr stark engagiert. Also sehr viel Geld für diese Forschung eben nicht von Kommunen und Ländern kommen muss, sondern die Bundesregierung das zur Verfügung stellt. Das hat vieles besser gemacht und deswegen würde ich auch sagen, das ist insgesamt schon ein großer Fortschritt gewesen, was da vor 10 Jahren geschehen ist.
10 Jahre Arbeit, das ist eine Wegmarke, das ist eine gehörige Etappe. Wie steht denn das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste ein Jahrzehnt nach seiner Gründung da? Ist die Arbeit vielleicht bald getan?
Das glaube ich nicht und ich glaube, das werden wir beide auch nicht mehr erleben. Mhm. Es steht trotzdem etwas wackeliger da als noch vor 10 Jahren und das liegt wieder mal am Geld. Der Etat wurde etwas gekürzt und zwar ausgerechnet im Bereich Provenienzforschung, weil nämlich die sogenannte beratende Kommission, also die Kommission, die bislang über strittige Raubkunstfragen entscheidet, selbst gerne Provenienzforschung betreiben wollte und dafür dann auch Geld gebraucht hat. Nun steht die ja im Moment selbst zur Disposition, weil es da neue Regelungen geben soll. Also mal gucken, wie es in den nächsten 10 Jahren weitergeht.
Und dann werden wir wieder, spätestens dann werden wir wieder über dieses Thema sprechen. Vor 10 Jahren wurde das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste gegründet. Seitdem wird in Magdeburg intensiv Provenienzforschung betrieben. Stefan Kolldorf, ich danke Ihnen für diese Hintergründe und für diese Einschätzung. Danke.
Ja, gern.
Wir wollen jetzt über zwei neue Serien mal wieder sprechen. Der Profisport hat sich ja schon seit geraumer Zeit als serientauglich gezeigt. Ob die Fußballer von Borussia Dortmund, die US-Turnerin Simone Biles oder der Ex-Fußballprofi David Beckham, sie alle haben längst ihre eigenen, mehr oder weniger langen Serien bekommen. Diese Woche kommt nun eine neue hinzu, The Wagner Brothers, zwei Brüder, ein Traum, eine Serie über Basketball, Familie und die US-amerikanische Profiliga NBA. Außerdem neu für alle Serienfans Mystery aus Großbritannien. Simone Schlosser stellt uns beide Serien vor.
$224 Millionen. Das ist eine, wie Vater Axel sagt, lange Zahl. Und genau die wird sein Sohn Franz in den nächsten 5 Jahren verdienen. Was er dafür tun muss, was er am liebsten tut, Basketball spielen. Und zwar in der US-amerikanischen Profiliga NBA. Franz und sein älterer Bruder Moritz leben den Traum. Und zwar mit allem, was dazugehört. Eigene Villa, eigener Pool, eigener Koch. Und ein eigenes Zimmer allein für ihre Sportschuhe. Aber was diese Serie eben zeigt, die beiden sind, so platt das klingt, komplett normal geblieben. Zwei erwachsene Junggesellen in einer XXL-WG, die in wichtigen Momenten als erstes ihre Eltern anrufen. Und genau das macht diese Serie aus. Diese Mischung aus Sportreportage und Familienporträt.
Ja, Moritz und Franz haben jetzt ihre Eltern dabei und die könnte man ja auch schon mal ein bisschen komisch finden. Aber dadurch, dass die beiden das nicht komisch finden, glaube ich, also tun sie nicht, ist es auch für alle okay. Und das finde ich dann irgendwie total schön.
Die Serie hat die Spieler 2 Jahre lang begleitet. Die WM in Asien, Olympia in Paris und dazwischen die Saison bei Orlando Magic. Gemacht haben die Serie Timon Modersohn und Thomas Plätzinger. Beide kennen die Familie auch privat. Timon Modersohn ist ihr Nachbar, Thomas Plätzinger der Basketballchronist des Landes. Er hat über Alba Berlin und Dirk Nowitzki geschrieben und ist neben Ronald Reng einer der deutschen Sportliteraten. Diese private Nähe zeichnet die Serie aus, denn sie ist auch dabei, wenn es mal nicht so läuft, wenn Franz mit einer Verletzung hadert oder Moritz seinen Vertrag neu verhandeln muss. Und dabei gelingt der Serie das eigentlich Unmögliche, dass man mit 2 Multimillionären mitfühlt und ihnen ihren Erfolg einfach gönnt.
Hat sich was verändert, seitdem du der reichste deutsche Athlet aller Zeiten bist?
Oh, Digga, du bist so ein Keck, wirklich.
Nee, jetzt mal ohne Witz, das sagen ja Leute. Und dann gucke ich dich an und denke mir so, Digga, der soll das sein.
In diesem Stil geht es im Grunde die ganzen 4 Folgen lang. Es ist ein bisschen wie ein Spiel der beiden anzuschauen. Alles sieht wunderbar einfach aus. Man muss einfach nur draufhalten. Die beiden auf den Korb und die Kamera auf sie. Und im Publikum halten die Eltern Schilder hoch. Was man dabei leicht übersieht, aber was die Serie auch erzählt, dahinter steckt jahrelange harte Arbeit. Denn es hätte alles auch ganz anders laufen können. 2 deutsche Brüder, die in den USA Karriere machen, das ist eben keine Selbstverständlichkeit. Was man von dieser Serie lernen kann, das ist zum einen, wie die NBA funktioniert und wie sie den Wert eines Spielers definiert. Und das andere ist, wie man Kinder großzieht und dabei sich und ihnen treu bleibt. Wenn die Fernsehwelt eins nicht braucht, dann ist es ein weiteres Dorf, in dem seltsame Dinge geschehen. Die Serie Passenger ist sich dessen durchaus bewusst. Das ist nicht Twin Peaks, heißt es in einer Szene, und in einer anderen, das ist nicht Broadchurch. Am Ende ist die Serie aber genau das, eine Mischung aus Mordermittlung, Dorfleben und einem unbekannten Wesen, das im Wald für Horror sorgt. Nicht gerade originell, aber wirkungsvoll.
Du lässt mich den weiten Weg hier rausfahren wegen eines überfahrenen Hirschs?
Das sind schwarze Flecken auf dem Kadaver. Vielleicht ist das nichts. Vielleicht aber doch, und ich will wissen, was es ist. Ich meine, das ist ein ausgewachsener Hirsch, der in Stücke gerissen wurde. Ich wüsste gerne, wer das war.
Der fiktive Ort in dieser Serie heißt Cheddar Vale. Und wie es so will, liegt ein mysteriöser Fluch darüber. Menschen verschwinden im Wald, tauchen kurz danach wieder auf, allerdings ohne Erinnerung, dafür mit Husten und schwarzem Schleim in der Kehle. Zusätzlich gibt es einige reale Bedrohungen. Mülltonnen werden geklaut, ein stadtbekannter Gewalttäter kommt vorzeitig aus dem Gefängnis und eine Frau möchte ihren Seitensprung vertuschen. Das ist mitunter etwas viel, aber dass es trotzdem funktioniert, liegt vor allem an Hauptfigur Rhea. Sie ist Polizistin aus der Großstadt und obwohl sie schon seit Jahren im Dorf lebt, gilt sie immer noch als die Fremde. Ihre Chefin will von den Ereignissen nichts wissen, schließlich gefährden die den guten Ruf des Dorfes. aber Rhea lässt sich nicht abschütteln.
An diesem Ort geht weit mehr vor sich als Mülltonnen, die verschwinden. Seht ihr das nicht? Riesige Schlaglöcher entstehen nicht einfach aus dem Nichts und Hirsche lösen sich auch nicht einfach auf Waldwegen.
Es reicht, Rhea. Wir sind hier nicht bei Akte X. Wir sollten uns auf die wesentlichen Dinge konzentrieren.
Wie gesagt, Passenger erfindet die Mystery-Serie nicht neu, aber sie ist dennoch bemerkenswert. Ihre Figuren sind originell und liebenswert. Sie ist selbstbewusst und stilsicher. Und die Geschichte bleibt spannend bis zum Schluss. Eine Mischung aus Fargo, Stranger Things und Inspektor Barnaby, die meist genau weiß, was sie tut. Und über den Rest sieht man großzügig hinweg.
Simone Schlosser mit einem Blick auf zwei aktuelle Serien, The Wagner Brothers, Zwei Brüder, ein Traum ist zu sehen in der ZDF-Mediathek und Passengers in der ARD. Und nun hier ein Fazit, der Blick in die Feuilletons von Gregor Sander.
Hannah Ritchie ist die Autorin des Buches Hoffnung für Verzweifelte, wie wir als erste Generation die Erde zu einem besseren Ort machen. Ihre ersten Worte in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung klingen allerdings gewohnt hoffnungslos. Klimawandel, Luftverschmutzung, Überfischung, Entwaldung. Ein endloser Strom von Überschriften belegt, wie Menschen den Planeten und die Aussichten künftiger Generationen zerstören. Trotzdem erkennt Ritchie, die in einem Programm für globale Entwicklung der Universität Oxford arbeitet, viel Positives in unserer dezembergrauen Welt. Menschen leben viel länger, die meisten Kinder gehen zur Schule, haben Zugang zu Bildung und die Welt produziert mehr Nahrung, als sie braucht. Leider gingen all diese Erfolge zu Lasten der Umwelt, aber Ritchie betont, der Weg zur Nachhaltigkeit führt daher über ein paar wenige, aber entscheidende Veränderungen. Den Übergang zu sauberer Energie, die Verringerung der landwirtschaftlichen Fläche und den effektiveren Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden. Dank schneller Weiterentwicklung der nötigen Technologien sind wir in einer einmaligen Lage, diesen Wandel zu schaffen. Dem inneren Aufschrei des Zeitungslesers, aber wie denn, legt sie ein Zusammenwirken von Regierungen, neuen Technologien und dem Markt nahe. Wer daran nicht so richtig glauben will, dem schleudert sie in der FAZ entgegen. Wir haben einen weiten Weg vor uns und ich weiß nicht, ob wir es schaffen werden. Aber eine nachhaltige Zukunft ist möglich, wenn wir uns Mühe geben. Das klingt so realistisch wie ein Gottesdienst und so beseelt blättern wir weiter durch die Feuilletons auf der Suche nach guten Nachrichten. Die Taz hat eine gelungene Selbstverarsche auf Sky gesehen und das ist ja schon mal was. Mit messerscharfen Dialogen und einem brillanten Cast entlarvt sie Franchise die absurden Mechanismen der Blockbuster-Welt. Ist es vielleicht die lustigste Serie des Jahres, fragt Patrick Heitmann. Und meint diese Frage eher rhetorisch, denn was der britische Regisseur Sam Mendes in dieser Veralberung der Marvel-Superhelden macht, erfreut den Taz-Kritiker doch sehr. Der bierernste deutsche Autorenfilmer Eric, Daniel Brühl, will sich auf dem Regiestuhl für Größeres in Hollywood empfehlen, während der ebenso muskelbepackte wie in seiner Männlichkeit und seinem Star-Ruhm gleichermaßen tief verunsicherte Hauptdarsteller Adam, Billy Magnussen, auf den großen Durchbruch hofft. 8 Folgen kann man dem berühmten Cast zusehen, wie sie versuchen, einen Superheldenfilm hinzubekommen. Aber Film im Film ist ja immer eher was für Freaks und sie gibt auch Heitmann zu, je größer die Branchenkenntnis, desto größer das Vergnügen. Aber welcher Durchschnittsstreamer kann schon mit Filmbranchenkenntnissen aufwarten? Und so landen wir auch in den Feuilletons schnell wieder in der allmächtigen Hoffnungslosigkeit. Das Vertrauen ist erschüttert, titelt der Berliner Tagesspiegel und meint damit das Verhältnis der Theaterleute in der Hauptstadt zum Senat. Obwohl etwa das Hau nun doch von den Einsparungen verschont bleiben soll, gibt deren Intendantin Annemie van Ackere zu Protokoll: Es fühlte sich so an, als hätte man viele Jahre in einer inspirierenden, verantwortungsvollen Wohngemeinschaft gelebt und der Eigentümer des Hauses entscheidet plötzlich, alle Mietverträge zu kündigen, wegen Eigenbedarfs. Dieses Gefühl wird durch folgende Meldung in der Tageszeitung Die Welt noch verstärkt. Das Gefängnistheater Aufbruch wird aus den Mitteln der Senatsverwaltung für Justiz finanziert. Doch jetzt wurde dem Projekt, das seit 27 Jahren Theater mit den Insassen der Berliner Haftanstalten macht, mitgeteilt, dass die Mittel um 70% gekürzt werden sollen ab dem 1. Januar. Das bedeutet konkret, dass Aufbruch die Arbeit nicht fortsetzen könnte. Die Besuchertickets für dieses wichtige Resozialisierungsprojekt waren übrigens immer nach wenigen Minuten vergriffen. Die Berliner Kultur ist selbst hinter Gittern nicht mehr sicher.
Der Blick in die Feuilletons war das von Gregor Sander. Und das war's, unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckart Röhlke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.